Radio Indaba. Aktuelle Neuigkeiten und Themen aus dem südlichen Afrika.
Hallo und ganz herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Radio Indaba hier auf Radio Orange 94.0. Indaba, das bedeutet, übersetzt aus dem Isi-Zulu, Neuigkeit oder auch Gespräch. Und gemäß dieses Mottos möchten wir uns in dieser neuen Sendereihe aktuellen Themen, Nachrichten und Entwicklungen des südlichen Afrikas widmen. Mein Name ist Alexander Kupfer, ich bin Masterstudierender der Afrikawissenschaften hier an der Universität Wien und hier bei Radio Indaba bin ich Redakteur und habe außerdem die große Freude, Sie und euch, werte HörerInnen, als Moderator begrüßen zu dürfen. Hinter Radio Indaba steht außerdem die SADOC. Das ist das Dokumentations- und Kooperationszentrum Südliches Afrika in Wien. Die SADOC ist als NGO die direkte Nachfolgeorganisation der österreichischen Anti-Apartheid-Bewegung und versteht sich in ihrem nunmehr 30-jährigen Bestehen als Solidaritätsorganisation mit dem südlichen Afrika. Dabei arbeiten wir mit einem breiten Netzwerk an Partnerorganisationen vor Ort und in Österreich zusammen, um uns politisch und aktivistisch für die Anliegen des südlichen Afrikas hier wie dort einzusetzen. Sehr wichtig ist es für uns immer, auch ein breites Publikum über diese Anliegen zu informieren. Deshalb gibt es ab sofort Radio Indaba. Schon viel länger gibt es außerdem das gleichnamige Printmagazin Indaba von der SADOC. Das erscheint viermal im Jahr und enthält immer sehr lesenswerte Berichte über das aktuelle politische, wirtschaftliche und kulturelle Geschehen im südlichen Afrika. Zu guter Letzt organisiert die SADOC auch regelmäßig Veranstaltungen zu diversen Themen. Dazu am Ende der Sendung noch mehr. Weitere Informationen zur SADOC finden Sie und findet ihr auf sadoc.at, sadocc.at. Im Rahmen der Sendereihe Radio Indaba hier auf Radio Orange 94.0 möchten und werden wir viele verschiedene Themenbereiche behandeln. Dazu gehören aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Politik, Wirtschaft oder Kultur. Wir werden über Themen der globalen Gerechtigkeit und globalen Ungleichheit sprechen und wie die Folgen der Apartheid und des Kolonialismus bis in die heutige Zeit fortwirken. Wir werden außerdem Geschichten von Menschen aus dem südlichen Afrika erzählen, die in Österreich leben und die Beziehungen zwischen Österreich und dem südlichen Afrika beleuchten. Für Radio Indaba wird es ein großes Anliegen sein, nicht in erster Linie über das südliche Afrika zu berichten, sondern vor allem auch Stimmen aus dem südlichen Afrika eine Plattform zu bieten, um ein tatsachenbasiertes Afrika-Bild zu fördern, in dem auch positiven Nachrichten der Raum gegeben wird, den sie eigentlich verdienen. In der heutigen Premierenausgabe von Radio Indaba widmen wir uns schwerpunktmäßig den politischen Entwicklungen in Südafrika seit der historischen Wahl vom Mai dieses Jahres. Nishan Bolton von der Ahmed Kathrada Foundation erklärt uns im Interview, wie die politische Landschaft Südafrikas eigentlich aussieht und welche politischen Konsequenzen der erstmalige Verlust der absoluten Mehrheit für den African National Congress, ANC, hat. Was sind überhaupt die Gründe dafür? Und was kann von der neuen Koalitionsregierung, dem Government of National Unity, erwartet werden? Wie sieht dessen Bilanz nach gut 100 Tagen Regierungsarbeit aus? Wir sprechen darüber. Zunächst aber werfen wir im Indaba-Journal einen Blick nach Namibia, wo Ende November ebenfalls gewählt wird. Lydia Williams lebt als Namibierin seit 2020 in Österreich und gibt uns wertvolle Perspektiven auf ihre Heimat und die dort anstehende Richtungsentscheidung. Außerdem spricht im Indaba-Journal der südafrikanische Künstler William Kentridge über seine Verbindungen zu und seine Perspektiven auf Österreich.
Indaba Journal.
In Südafrika wurde ja bereits im Mai dieses Jahres gewählt. Auch im Nachbarland Namibia stehen dieses Jahr noch Wahlen an. Am 27. November sind die NamibierInnen aufgerufen, ein neues Parlament und eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten zu wählen. Ähnlich wie in Südafrika der ANC dominiert seit der Unabhängigkeit Namibias eine Partei das politische Geschehen, nämlich die SWAPO. Doch auch die SWAPO kann nicht mehr automatisch mit den Ergebnissen rechnen, die sie lange Zeit erreichte. Woran das liegt, wie die Ausgangslage dieser Wahlen aussieht und welche Ergebnisse zu erwarten sind, beziehungsweise welche Themen in Namibia politisch dominieren, habe ich Lydia Williams gefragt. Lydia Williams lebt als Namibierin seit 2020 in Wien.
Ich heiße Lydia Williams. bin eine pensionierte, in Wien lebende Lehrerin aus Namibia. In Wien habe ich einige Beschäftigungen, zum Beispiel male ich. Ich unterrichte inzwischen auch meine Muttersprache Afrikaans in der Volkshochschule Brigittenau, aber seit 2020, seit Covid, mache ich es nur noch online. Ich bin auch Vorstandsmitglied der Österreichisch-Namibia-Gesellschaft. Im Moment stehen wir in Namibia auch vor den Wahlen. Im November wird in Namibia gewählt. Wie es sich ausgehen würde, ist schwierig zu sagen. Die regierende Partei SWAPO hat letztens die Zweidrittelmehrheit zum Beispiel nicht geschafft. Ob die es jetzt machen oder schaffen würde, ist schwer zu sagen.
Die SWAPO regierte Namibia seit den Wahlen im Jahr 1994 mit einer Zweidrittelmehrheit, bis sie diese bei den letzten Wahlen 2019 erstmals verlor. Erklärtes Ziel der Partei ist es, diese Mehrheit heuer wieder zu erlangen. Lydia Williams glaubt aber nicht, dass ihr das gelingen wird. Auch wenn die Opposition nicht die Stärke hat, die für einen wirklichen Machtwechsel notwendig wäre.
Die Opposition ist meiner Meinung nach nicht stark genug, die Wahlen zu gewinnen. Dabei sind die kleineren Parteien untereinander so verstritten, statt dass die meiner Meinung nach einander unterstützen und eine gute Opposition aufbauen. Andererseits wählen die größte Mehrheit von den Einwohnerinnen in Namibia traditionell SWAPO. Das heißt, SWAPO wird auf jeden Fall auch dieses Mal wieder mal nicht eine Zweidrittelmehrheit, aber mehr als alle anderen Parteien Stimmen bekommen.
Warum wählen denn die NamibierInnen traditionell SWAPO?
Die Partei ist aus dieser Organisation entstanden, die damals für die Freiheit Namibias gekämpft hat.
Die SWAPO Party of Namibia ging aus der 1960 gegründeten Southwest Africa People's Organization hervor, die die führende Widerstandsbewegung gegen die Herrschaft Apartheid Südafrikas über Namibia war. Woran liegt es, dass die SWAPO in den letzten Jahren an Zustimmung eingebüßt hat?
Am Anfang hatten SWAPO einen guten Ruf, aber die haben bis jetzt noch nicht wirklich alle Probleme, die man so im Land erfahren, haben die noch nicht gelöst. Was die versprochen haben, dass die daran etwas machen würden, haben die noch nicht gemacht.
Bei der Wahl um die Präsidentschaft Namibias steht diesmal mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Premiere bevor.
Heuer haben wir das erste Mal in der Geschichte Namibias eine Frau, die als Präsidentin kandidiert. Die Chancen, dass sie Präsidentin in Namibia wird, ist sehr groß. Sie heißt Netumbo Nandi-Ndaitwa, ist aber auch schon 70 Jahre alt.
Was sind die dringendsten Probleme, die in Namibia von der neuen Präsidentin und der neuen Regierung angegangen werden sollten?
Arbeitslosigkeit ist ein sehr großes Problem. Zum Beispiel gibt es relativ viele Jugendliche, die haben studiert, aber die haben keinen Job. Die arbeiten, die verdienen auch nicht allzu viel, die können sich auch die normalen Dinge, die man sich so wünschen würde, die können sich das nicht leisten. Zum Beispiel nur mal eine Wohnung, ja, wenn man nicht im Elternhaus mehr wohnen möchte. Wohnungsnot in Namibia ist sehr groß. Und das ist auch noch nicht gelöst, dieses Problem. Oder ein Auto. Sie können sich solche Dinge nicht leisten.
Um in Namibia wählen zu können, ist es notwendig, sich zu registrieren. Von der wahlberechtigten Bevölkerung haben das 91% getan. Eine hohe Zahl. Wie diese zu interpretieren ist, wird sich erst zeigen. Gelang es der SWAPO tatsächlich, ihre Anhängerinnenschaft zu mobilisieren? Oder ließen sich viele Jung- bzw. ErstwählerInnen nur registrieren, um der Regierungspartei an der Wahlurne einen Denkzettel zu geben? Wir werden auf jeden Fall auch nach der Wahl noch einen Blick nach Namibia werfen.
Indaba Journal.
William Kentridge ist wohl einer der renommiertesten südafrikanischen Künstler. Bekannt vor allem für seine Zeichnungen, Drucke und Animationsfilme, in denen sich sein politisches und soziales Engagement widerspiegelt. Vor allem die Reflexion der sozialen Umstände Südafrikas, beginnend mit seinen Arbeiten in den 80er Jahren. Hier spricht er in einer Nachricht für das Indaba-Magazin über seine Verbindungen zu und seine Perspektive auf Österreich und ein wichtiges Thema seines Werks.
My connection to Austria has been both, I suppose, fortuitous and one of chance and also of deep connections. The ones of chance are having the good fortune to do an exhibition with Peter Weibel that he curated in the Steirische Herbst context some 25 years ago, which introduced me both to his work but also to the depth and richness and support of the Austrian cultural scene. So this was my work in its own terms coming to be seen in Austria. And the other big exhibition in Austria, which was of course a great pleasure, was at the Albertina Museum, which is one of the great museums of drawings of the world, if not the greatest. So to have an exhibition there was fantastic, to have the connection between the activity of drawing and a museum that had so many treasures of so many centuries in it of artists who've used this way of understanding the world. And then there's the connection, which is, I suppose, primarily through my father, towards the canon of Western music. And in that I've worked, obviously, with Mozart, the magic flute. I've worked with later Viennese composers, Alban Berg with Lulu and Wozzeck, and also, of course, with Schubert in doing a production of The Winterreise. So there were strong musical connections, and therefore all the works I've done has always been about the connection between South Africa and the weight of Europe on it and the possibilities and destructions that that has entailed. It's also always interested me as a capital of what used to be a huge empire, you know, now a tiny country with a small population, but with the buildings and resources that were accumulated when it was a major European empire. So as to sum it up, one is always confronted by heroic and shameful histories. And Austria seems to exemplify this in a very strong way, and this is something that one understands very well in South Africa, of understanding the contradictory, ambiguous and violent roots to a current situation that's implicit in all historical tellings of countries.
Hier eine gekürzte Version. Die vollständige Nachricht gibt es transkribiert und übersetzt ins Deutsche im aktuellen Indaba-Magazin, Ausgabe 123, das online auf sadok.at/indaba gelesen werden kann. Am 29. Mai dieses Jahres fanden in Südafrika Parlaments- und Regionalwahlen statt. 3 Jahrzehnte nach den ersten freien Wahlen in Südafrika verlor die dominierende politische Kraft im Land, der African National Congress, kurz ANC, erstmals die absolute Mehrheit. Mit nur mehr 40% der Stimmen blieb der ANC zwar eindeutig die stärkste Partei, musste im Nachgang der Wahl aber erstmals eine Koalitionsregierung bilden. Wie die bisherige Bilanz dieser Government of National Unity genannten Koalitionsregierung nach ungefähr 100 Tagen im Amt aussieht, welche Gründe es für den starken Stimmenverlust des ANC gibt und welche politischen Konsequenzen sich aus der Wahl ergaben, darüber habe ich im Interview mit Nishan Bolton gesprochen. Nishan Bolton ist Executive Director der Ahmed Kathrada Foundation, die sich für die Werte der südafrikanischen Verfassung stark macht und das Erbe des Politikers und Anti-Apartheid-Kämpfers Ahmed Kathrada weiterführt. Zunächst habe ich ihn gebeten, die politische Landschaft Südafrikas im Allgemeinen zu erklären, die aufgrund der großen Anzahl an Parteien nicht ganz einfach zu überblicken ist.
So, we have a very changed political landscape. For the first 20 odd years of our democracy, you had one dominant party, which is the African National Congress. Initially, the opposition was the former government and its party, called the National Party, That changed significantly, and they disappeared from the political scene. You have a liberal center-right party called the Democratic Alliance, whose base used to be mainly white South Africans, today very mixed. Further right, you have what is called the Freedom Front, which is an outrightly mainly white Afrikaner party, but have also opened up their ranks. And then in that same kind of category, you have what is called the Inkatha Freedom Party, who were a long-time political party just before apartheid as well, primarily a Zulu nationalist party, mainly based in KwaZulu-Natal, but have also broadened their base. And then to the right, we have what is called the Patriotic Alliance, campaigned primarily on a xenophobic platform, but speaks to a very small mixed race community called the colored people in South Africa, and they have mobilized them as a core base.
Die politische Landschaft in Südafrika hat sich also seit den ersten freien Wahlen 1994 signifikant gewandelt. Neben dem ANC ist eine ganze Reihe neuer Oppositionsparteien entstanden. Die zweitstärkste Kraft der diesjährigen Wahlen war die liberale Mitte-Rechtspartei Democratic Alliance, die ursprünglich starke Unterstützung der weißen SüdafrikanerInnen erfuhr, heute aber eine breitere, diversere Basis hat, wie Nishan Bolton erklärt. Weiter rechts im Spektrum stehen die Freedom Front, die Inkatha Freedom Party, die eine alte, dem Zulu-Nationalismus zugerechnete Partei ist, sowie die Patriotic Alliance, die im Wahlkampf vor allem xenophob mobilisiert hat.
So, to the center you have the ANC, center left. You also have the economic freedom fighters. When you listen to them, they sound very left, but in their practices are extremely right. So it's hard to categorize them. Can be fascist sometimes in terms of their behavior in parliament and in public. It's not unknown for them to call for violence against people who are not black. We also have a new party that's come in, led by the former president of the ANC, Jacob Zuma, again, who tries to present themselves as being left, but fundamentally opposed to the constitution of the country, would want to do away with constitutional democracy, and in many ways want to bring back forms of archaic traditional leadership. And then we have sprinklings of newer, smaller parties. I think in our last election, we probably had about 20 odd parties participating. And we had, for the first time in our elections, independents contesting, because our electoral system was changed to allow for independents to stand. So our political landscape has changed away from a one-party dominance and a one-opposition party dominant system. It is now much more fluid and unpredictable.
Mitte links ist also der ANC zu verorten. Eine weitere bedeutende Partei sind die Economic Freedom Fighters, die laut Nishan Bolton schwer einzuordnen sind. Ihr Programm klingt sehr links, allerdings hat die Partei, so Bolton, auch faschistische Tendenzen und hat in der Vergangenheit auch schon öfters zu Gewalt aufgerufen. Zu guter Letzt ist auch der ehemalige ANC-Präsident Jacob Zuma mit einer neuen Partei, genannt Umkhonto we Sizwe, angetreten und hat aus dem Stand den dritten Platz mit 14,5% erreicht. Die politische Landschaft Südafrikas ist heute sehr komplex und unvorhersehbar, so Nishan Bolton. Als nächstes wollte ich wissen, was eigentlich die Gründe für den starken Stimmenverlust des ANC sind.
I think it had become arrogant, it had become extremely corrupt and assumed that it deserved support simply because it led the liberation struggle, did not want to deal with the corruption in its own ranks, which was incredibly huge. There was a formal commission of inquiry into what is called state capture, and that commission essentially pointed fingers fundamentally at the African National Congress for selling out democracy to particular families and private institutions, but more importantly, that it had weakened the state with the result is that you saw remarkable declines in standards of services that were being provided, an economic slump that has continued, huge growth in unemployment and hunger and poverty, and an absolute loss of confidence in government, in politics, by large sections of the populace, to the extent that out of the 40 million people who could have voted in the last election, only 16 million voted there. So more people chose not to participate in our elections than who actually did. And I think it's fundamentally a loss of confidence because of a failed political system headed up by the African National Congress. And the voters chose not to vote or to find other options in this last elections.
Arroganz und Korruption und eine daraus folgende Vertrauenskrise in die Politik und die Demokratie sind laut Nishan Bolton also die Gründe für den Stimmen- und Machtverlust des ANC. Durch die Korruption dieser Partei wurde der Staat geschwächt. Armut, Hunger und Arbeitslosigkeit nahmen stark zu. Die Vertrauenskrise seitens der Bevölkerung führte auch dazu, dass die Wahlbeteiligung mit knapp 59% historisch niedrig war. Ein weiterer Grund für das schwache Abschneiden des ANC, so schreibt es der Journalist Christian Selz im aktuellen Indaba-Magazin, war das starke Ergebnis der neuen Partei um Kontowe Siswe des ehemaligen Präsidenten Jacob Zuma, der dem ANC vor allem in der Provinz KwaZulu-Natal viele Stimmen abnehmen konnte. Die neue Regierung, das Government of National Unity, besteht aus insgesamt 10 Parteien, wobei der ANC und die Democratic Alliance die starken Kräfte in dieser Koalition sind. Ihre restlichen Parteien sind Klein- und Kleinstparteien, unter ihnen am prominentesten die Inkatha Freedom Party, aber auch extremistische Kräfte wie die Patriotic Alliance gehören dieser Regierung an. Eine Hürde für den Einzug ins Parlament, wie etwa die 4%-Hürde in Österreich, gibt es in Südafrika nicht. In der neuen Nationalversammlung sitzen insgesamt 18 Parteien, davon 8 mit nur 1 bis 2 Abgeordneten. Ich habe Nishan Bolton gefragt, wie viel Macht der ANC nun wirklich in dieser Regierung abgeben musste. Er verwies darauf, dass viele Schlüsselposten, nicht zuletzt der des Präsidenten Cyril Ramaphosa, und wichtige Ministerien nach wie vor beim ANC verblieben sind, aber eben nicht alle. Insofern gibt es also schon eine Machtteilung. Aber wie sieht es nun nach 100 Tagen neuer Regierung aus? Wie ist die bisherige Bilanz und wie ist die Stimmung im Land? Hat sich etwas verändert?
Well, yes and no. I think the systemic problems of unemployment, poverty, hunger are there and they will require a long time to be addressed. What you have seen now is a greater public confidence in this government of national unity from a range of surveys. People see it as a continuity of something that Mandela started. They see a government that has a diversity of people and voices and political options to the point where our currency has strengthened to record levels. There is the possibility of expressions of investment interest that I think is also possibly unprecedented. And South Africa's position on the world, as you would have seen at the recent UN General Council, has resumed a higher level of stature than it was before. These, however, could be very temporary. All it takes is for one crisis year or one scandal that disrupts or breaks this government of national unity, and that confidence can be destroyed. So confidence building is an integral part of what this government and all those associated with it will have to do on an ongoing basis. So it has the possibility of reforming our state because there's a proliferation of ideas now, not necessarily from one political party. And if that approach continues, then I think there is a greater possibility of finding solutions, workable solutions, to the big problems of crime, unemployment and corruption in this country.
Es gibt also auf mehreren Ebenen einen Vertrauensvorschuss für die neue Regierung. Seitens der Bevölkerung, wie verschiedene Umfragen zeigen, aber auch seitens der Wirtschaft und auf internationaler politischer Bühne. Nishan Bolton sagt hier aber auch, dass es nicht viel bräuchte, um dieses Vertrauen wieder zu zerrütten. Deshalb sieht er die kontinuierliche Vertrauensbildung auch als wichtige Aufgabe dieser Regierung an. Auch attestiert er ihr ein Potenzial für wichtige Reformen, da es nun eine stärkere Vielfalt und Dynamik sowie einen stärkeren Wettbewerb der politischen Ideen gibt. Die strukturellen Probleme wie Arbeitslosigkeit, Armut und die hohe Kriminalitätsrate bestehen aber einstweilen weiter und für deren Lösung wird man wohl viel Zeit brauchen. Was sind denn realistische Erwartungen, die die Menschen in Südafrika an diese Regierung haben können?
I think what they can expect is a government that is a bit more accountable because it realizes now that no party is guaranteed support. So all parties have to work incredibly hard to build a support base. They can only do that if they perform well in government and are seen to be delivering. But I think secondly, what South Africans have expressed is an appreciation for modesty, for hard work, for good ethics. And those will be rewarded in future elections. So the threat of electoral loss, I think, is what will drive change. I think thirdly, what South Africans might be able to see is a re-energized public service. There are huge efforts now to seriously professionalize our public service and to appoint people on the basis of merit. And lastly, outside of government, in wider society, there are many efforts to talk about society's role in keeping government accountable and lots of organizing work around that. And I think that that pressure point will certainly ensure that at least government plays its role to fixing up the key crisis or attending to the key crisis issues in this country, from power supply, rail transport, crime. Because if we attend to that, we allow for the economy to grow. And if the economy grows, then certainly there are greater chances of dealing with a country that has the highest unemployment rate in the world. I don't think we're going to see change overnight, but I think it's to instill confidence that change is possible and that change must include the participation of ordinary people in the decision-making process, because then there's a sense of ownership about what is going to be done and also about what cannot be done.
Nishan Bolton meint also, dass die neue Regierung den Menschen zu mehr Rechenschaft verpflichtet ist und sein wird, dass sich heute keine Partei mehr darauf verlassen kann, dass sie automatisch von den WählerInnen unterstützt wird. Die Gefahr einer Wahlniederlage, so Bolton weiter, wird ein Motor für Reformen und Wandel sein. Damit einhergeht die Hoffnung nach weniger Korruption und einem fähigeren Staat. Zu guter Letzt sieht er auch noch viel Bewegung in der Zivilgesellschaft, wo viel darüber verhandelt wird, wie diese die Regierung auch ihr gegenüber verantwortlich halten kann. So viel zu den Ausführungen meines Interviewgastes Nishan Bolton, in denen auch ein hoffentlich berechtigter Optimismus im Hinblick auf die nächsten Jahre zu hören ist. Wir von Radio Indaba werden natürlich auch am Thema dranbleiben. Damit kommen wir zum Abschluss der ersten Ausgabe von Radio Indaba. An dieser Stelle noch ein paar Ankündigungen. Die SADC veranstaltet jedes Monat das Forum Südliches Afrika. In diesem Rahmen kommt am 17. Oktober 2024 um 19 Uhr der südafrikanische Botschafter Rapulane Molekane in die SADC-Bibliothek in der Favoritenstraße 38181. Bequem erreichbar mit der U1, Station Taubstummengasse oder der Buslinie 13a, Ausstieg Belvedere-Gasse. Wir würden uns über reges Interesse freuen. Am 21. November wird es dann ein Online-Forum mit Julian Baskin zum Thema Stadtentwicklung geben. Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen gibt es auf sadocc.at. Damit darf ich mich verabschieden. Ich hoffe sehr, Ihnen und Euch hat die heutige Premiere von Radio Indaba gefallen. Ich würde mich sehr über ein Wiederhören in der nächsten Sendung am 5. Dezember um 16 Uhr auf Radio Orange 94.0 freuen.
Radio Indaba. Aktuelle Neuigkeiten und Themen aus dem südlichen Afrika.